SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen.
I just want to encourage people to do what they're passionate about. Wow, I still am in shock. So thank you so much for this honor.
US-Sängerin Beyoncé bei der Grammy-Verleihung vorhin in Los Angeles. Auch wenn sie schon vorher die Künstlerin mit den meisten Grammys ever war. Diese Auszeichnung für das beste Country-Album des Jahres hat sie besonders berührt. Sie ist die erste schwarze Künstlerin, die diesen Grammy erhalten hat für ihr Album Cowboy Carter. Und dieses Album hat auch den Preis fürs Album des Jahres bekommen. Vorher hatte Beyoncé auch schon den Preis fürs beste Country-Duo bekommen, gemeinsam mit Miley Cyrus. Beim Preis für die Aufnahme des Jahres, einer der vier Königskategorien, hat sie sich nicht durchgesetzt. Hier gewann das Team rund um US-Rapper Kendrick Lamar für den Hit Not Like Us. Der Preis für die beste neue Künstlerin ging an Chappell Roan, die in ihrer Dankesrede auch Kritik an der Musikindustrie los wurde. Sie sollte gerade jungen, sich entwickelnden Künstlern bezahlbare Gesundheitsversorgung anbieten, so Roan.
So young, I got signed as a minor, and when I got dropped, I had zero job experience under my belt, and like most people, I had a difficult time finding a job in the pandemic and could not afford health insurance.
Großes Thema bei der Grammy-Gala in L.A. waren die verheerenden Waldbrände in der Region, bei denen nach aktuellem Stand 29 Menschen ums Leben kamen und viele tausend Gebäude zerstört wurden. Es wurde immer wieder zum Spenden aufgerufen. Viele Künstler bezogen sich in ihren Performances auf die Katastrophe und auf die Solidarität mit den Betroffenen. Zum Beispiel Lady Gaga und Bruno Mars in ihrer Version von California Dreaming. Insgesamt gibt's Grammys in mehr als 90 Kategorien. US-Präsident Trump hat Gespräche über die geplanten Zollerhöhungen angekündigt, die eigentlich morgen in Kraft treten sollen. Er will heute mit dem kanadischen Regierungschef Trudeau und Mexikos Präsidentin Sheinbaum sprechen. Am Wochenende hatten die betroffenen Staaten Gegenmaßnahmen angekündigt. Aus der Nachrichtenredaktion Boris Bauer.
Kanadas Premier Trudeau rief dazu auf, die USA und ihre Waren zu boykottieren. Er kündigte Gegenzölle an und eine Klage vor der Welthandelsorganisation. Trump hatte per Dekret 25% Zoll auf Waren aus Kanada eingeführt, genauso wie auf Güter aus Mexiko. Mexikos Präsidentin Sheinbaum kündigte ebenfalls Gegenzölle an. China drohte den USA damit, eine Zusammenarbeit bei der Drogenbekämpfung platzen zu lassen und will auch bei der WTO klagen. Bundeskanzler Scholz sagte bei einem Besuch in London, die Welt dürfe nicht durch Zollbarrieren geteilt werden. Welthandel ermögliche Wohlstand für alle.
US-Außenminister Rubio hat auf seiner ersten Auslandsreise Panama besucht. US-Präsident Trump hatte in den vergangenen Monaten gedroht, den Panama-Kanal wieder unter US-Kontrolle zu bringen, notfalls mit Gewalt. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums teilte mit, Rubio habe von Panamas Präsident Mulino einen Kurswechsel gefordert, um Chinas Einfluss einzudämmen. Mulino sagte nach dem Gespräch, es sei vor allem um die Kontrolle der Häfen auf beiden Seiten des Kanals gegangen. Der Kanal selbst werde ohne jeden Zweifel weiter von Panama betrieben. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweizer sieht den Unionskanzlerkandidaten Merz als mögliches Hindernis für eine Koalition zwischen Union und SPD. Mit seiner Öffnung zur AfD habe es Merz seiner Partei extrem schwer gemacht, nach der Bundestagswahl Partner zu finden, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Merz habe sein Wort gebrochen. Vertrauen sei aber die wichtigste Währung für eine Regierung, sagte Schweizer weiter. Nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten hat die Union jetzt nicht nur ein Glaubwürdigkeits-, sondern auch ein Merz-Problem. In Deutschland sind so viele Rentnerinnen und Rentner von Armut bedroht wie noch nie. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es bezieht sich auf Zahlen, die das Bündnis Sarah Wagenknecht angefragt hat. Franziska Ehrenfeld aus der Nachrichtenredaktion mit Details.
2023 waren mehr als 3,5 Millionen Menschen im Rentenalter armutsgefährdet. Das ist ein Anstieg um 300.000, meldet das Statistische Bundesamt. Damit ist der Anstieg stärker als in der Gesamtbevölkerung. Da nimmt die Armut zwar auch zu, aber nicht so deutlich. Eine Person gilt als armutsgefährdet, wenn sie weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. 2024 waren das für einen Alleinlebenden in Deutschland 1.378 Euro netto im Monat.
Heftige Regenfälle haben Teile der italienischen Insel Sizilien unter Wasser gesetzt. In der Region Messina fiel laut Behörden gestern in 4 Stunden so viel Regen wie sonst in einem Monat. Es kam zu Erdrutschen. Die Feuerwehr musste von Wasser eingeschlossene Bewohner mit Booten aus ihren Häusern retten. Auch auf dem italienischen Festland in der Region Kalabrien regnete es stark. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben. Dänemark ist zum 4. Mal in Folge Handball-Weltmeister. Das Team gewann das Endspiel gegen Kroatien mit 32-26. Damit sind die Dänen seit mehr als 8 Jahren und 37 Spielen in Folge bei Weltmeisterschaften unbesiegt. Die Bronzemedaille ging an die Franzosen, die am frühen Abend Portugal mit 35-34 besiegt haben. Beim Fußballspiel Leverkusen gegen Hoffenheim hat ein Schiedsrichter zum ersten Mal in der Bundesliga eine Entscheidung per Stadiondurchsage erklärt. Das Ganze ist eine Testphase und läuft bis zum Sommer. Der Schiedsrichter Robin Braun war danach zufrieden.
Auch für mich definitiv ein besonderer Moment. Macht man nicht aller Tage, hat man noch nie gemacht. Ich bin am Ende froh, dass es gut lief, dass technisch alles geklappt hat, dass keine großen Versprecher da drin waren. Also mir ist es zum Glück gelungen, meinen Fokus aufs Kerngeschäft zu legen, nämlich Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist es so gekommen, aber damit bin ich auch super fein.
Das Spiel endete 3-1 für Leverkusen. Hoffenheim bleibt damit in der Nähe der Abstiegsränge. Vorher hatten in der Bundesliga Frankfurt und Wolfsburg 1-1 gespielt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Nach einer frostigen Nacht beginnt der Tag erstmal verbreitet grau. In Flusstälern und Niederungen halten sich Nebel und Hochnebel. Bis zum Nachmittag kommt aber teilweise die Sonne raus. Am meisten Sonne gibt's heute oben auf den Bergen. Die Höchstwerte liegen bei 0 Grad an der Donau und bis 6 Grad an der Ahr. Dienstag und Mittwoch weiterhin trübes, teils sonniges Winterwetter bei Höchstwerten zwischen 1 und 7 Grad. Nachts ist es frostig.
SWR aktuell. Hintergrund.
In Berlin trifft sich noch bis heute die Modebranche zur Fashion Week. Und in vielen Modegeschäften warten gerade im Schlussverkauf kräftige Rabatte auf die Kunden. Wir beschäftigen uns in dieser Woche mit der Frage, wie nachhaltig ist die Modebranche im Jahr 2025 wirklich, abseits aller Imagekampagnen und grünen Labels, mit denen Hersteller werben. Und wer kann sich nachhaltige Kleidung überhaupt leisten? Ein wichtiger Aspekt bei der Nachhaltigkeit sind Retouren beim Online-Kauf. Jeder dritte Deutsche kauft absichtlich mehr ein, als er nachher behalten will. Das zeigen aktuelle Umfragen. Petra Thiele aus unserer Wirtschaftsredaktion hat die Einzelheiten.
Yeah, meine Bestellung ist endlich angekommen. Eventuell habe ich minimal übertrieben.
Hinter der jungen Frau stapeln sich Pakete und Päckchen. Was sie da alles bestellt hat, weiß sie nicht mehr. Genauso ergeht es auch anderen.
Ein Oberteil. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich dieses Oberteil geholt habe.
Und ich würde sagen, wir gucken da jetzt zusammen rein, weil ich habe wirklich selbst keine Ahnung mehr, was da drin ist.
Hauptsache, man kann wieder irgendwas auspacken. Auf Social-Media-Plattformen wird Überkonsum gefeiert. Influencer präsentieren das Outfit des Tages. Täglich muss was Neues angezogen werden. Dabei präsentierte Greenpeace noch kurz nach Corona einen ganz anderen Trend.
Nachhaltigkeit ist beim Kauf erstmals wichtiger geworden als der Preis.
Das glaubt Greenpeace-Konsumexpertin Anna Arbogast aktuell nicht mehr. Sie sieht, wie sorglos Jüngere durch Gewinnspiele mit Rabattcoupons bestellen. Besonders bei 8- bis 26-Jährigen sei die chinesische Fast-Fashion-Plattform Shein beliebt.
Greenpeace konnte gefährliche Chemikalien in Shein-Kleidung nachweisen, die gegen EU-Vorschriften verstoßen. Parallel bringt Shein aber täglich mehrere tausend neue Designs auf den Markt. Und das alles ist Wahnsinn, der mit Nachhaltigkeit sicherlich nichts zu tun hat.
Beim Online-Kauf achten viele eher auf Preise, Versandkosten, Seriosität. Das zeigte auch eine Umfrage in Mainz.
Ich achte auch nicht darauf, wo die hergestellt wurden oder so. Ich gucke einfach nur, was halt bei Preis-Leistung halt am besten wäre.
Ob es kostenlose Rücksendungen gibt, mit welchen Zahlungsmitteln man bezahlen kann, PayPal, Klarna. Und einfach, ob es vertrauenswürdige Seiten sind im Prinzip.
Jedes vierte versendete Paket wird in Deutschland wieder zurückgeschickt. Die Quote steigt weiter an, so der Retourenforscher Björn Astecker von der Uni Bamberg. Astecker meint allerdings, dass Billigwarenanbieter daran nicht die Hauptschuld tragen.
Wenn man das ganz hart ausdrücken will, haben die es salonfähig gemacht, dass man Schrott verkauft. Also wirklich billigste Ware. Das Retourenthema selber haben die jetzt aus meiner Perspektive nicht verschärft. Die haben eher das Riesenproblem, wie sie damit umgehen. Wenn es dann zu einer Rücksendung kommt, dann wird das für die in der Regel recht teuer, weshalb das typischerweise dann eine Firma ist, die dann eben sagen, hey, sammelt mir das in vielen großen Containern und dann verkaufen wir das einfach weiter. Und am Ende landet es dann möglicherweise in einem Retourenautomaten.
Solche Retourenautomaten stehen inzwischen bundesweit. Der Käufer weiß nicht, was er da für 10 Euro bekommt. Angepriesen wird der Überraschungskauf als nachhaltig. Kritiker meinen, dass so nur Privatleute Müll von anderen wegschmeißen müssen, ein Problem sich verschiebt. Mit Mehrwegverpackungen versuchen manche Händler, umweltfreundlicher zu arbeiten.
Es gibt keine Pflicht, da hat sich die Lobbyarbeit dann ausgezahlt. Da gab es durchaus Markttests, einige größere Händler haben sich auch engagiert, aber es ist einfach so, dass es Aufwand mit sich bringt. Ja, der einzige Lichtblick an dieser Stelle ist vielleicht, dass der Anteil der Kunststoffverpackungen, der folierten Beutel, dass der aus unserer Perspektive rückläufig ist.
Die Abgabe von Retouren ist inzwischen bei vielen im Alltag integriert. Es ist kein besonderer Aufwand mehr. Manche versuchen aber schon, sie zu vermeiden.
Weil ich vorher überlege, ob ich das wirklich brauche, dass ich nicht irgendwie 2 verschiedene Größen bestelle oder sowas, oder dass ich die Sachen dann im Laden zurückgeben kann.
Ich habe letzte Woche was zurückgeschickt, weil das Produkt kleiner ausgefallen ist, als es aussah auf den Bildern. Es war eine Tasche.
Weniger Rücksendungen, das ginge nur, wenn sie dem Kunden bei allen Online-Shops was kosten, meint Retourenforscher Björn Astecker. Dafür sieht er aber keine Mehrheiten. Außerdem würden viele auch sehr gut am Retourengeschäft verdienen.
Wie können wir uns nachhaltig anziehen? Das fragen wir uns diese Woche jeden Tag hier in SWR aktuell. Morgen spreche ich dann mit einer Modebloggerin darüber, wie nachhaltig die Berliner Fashion Week ist, die heute zu Ende geht.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten beraten heute Vormittag in Brüssel darüber, wie die Verteidigung verbessert werden kann. Vor allem wird es wohl darum gehen, wie die Verbesserungen finanziert werden sollen. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
Es ist das erste Mal, dass Europas Spitzenpolitiker einen ganzen Gipfel dem Thema Verteidigung und Sicherheit widmen. Den Anlass lieferte der amerikanische Präsident Donald Trump. Er will die Militärhilfe für die Ukraine kürzen und auch ganz grundsätzlich weniger amerikanisches Geld für Europas Sicherheit ausgeben. Für die Europäer bedeutet das mehr Investitionen ins eigene Militär. Die Rüstungsproduktion soll hochgefahren werden. Darüber herrscht inzwischen weitgehend Einigkeit. Aber wie das bezahlt werden soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Länder wie Frankreich und Italien wollen die Aufrüstung durch gemeinsame europäische Schulden finanzieren. Das würde die eigenen Haushalte schonen. Deutschland und einige andere Länder sind dagegen. Bundeskanzler Scholz fordert, dass die EU-Länder ihre nationalen Verteidigungsausgaben erhöhen und selbst bezahlen.
Um Folgen des Regierungswechsels in den USA geht es ab heute auch bei der Weltgesundheitsorganisation. Der WHO-Exekutivrat berät in Genf unter anderem darüber, wie es weitergeht, wenn die USA, wie angekündigt, die WHO verlassen. Katrin Hondl.
Bis zum 11. Februar wird es in Genf unter anderem um die Finanzen gehen. Die USA sind bislang der mit Abstand größte Beitragszahler der WHO. Die US-Zahlungen machen fast ein Fünftel des Budgets aus. Wenn dieses Geld wegfällt, wie soll da die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation weitergehen? Es wird mit Spannung erwartet, wie WHO-Generaldirektor Tedros in seiner Eröffnungsrede am Vormittag auf die Austrittsankündigung von US-Präsident Trump reagieren wird. Unklar ist bislang auch, ob und durch wen die USA bei der Krisensitzung in Genf vertreten sein werden.
In Frankreich will Premierminister Bayrou heute den Staatshaushalt mit einem Sonderartikel ohne Abstimmung durchbringen, denn er befürchtet, dass er im Parlament keine Mehrheit bekommt. Er riskiert damit aber ein erneutes Misstrauensvotum. Mit dem gleichen Vorgehen war die Vorgängerregierung im Dezember gescheitert. Kai Rienecker mit Einzelheiten.
Ein Land wie unseres kann nicht ohne Haushalt bleiben, begründet Frankreichs Premier François Bayrou sein Vorgehen. Bayrou versucht es mit dem gleichen Kniff wie sein vor kurzem gescheiterter Vorgänger Michel Barnier. Das Budget 2025 soll mit dem umstrittenen Verfassungsartikel 49.3 ohne Abstimmung im Parlament durchgedrückt werden. Extreme Linke, Grüne und Kommunisten haben bereits angekündigt, dass sie bei dem für Mittwoch erwarteten ersten Misstrauensvotum gegen die Regierung Bayrou stimmen werden. Die extreme Rechte unter Marine Le Pen könnte ebenfalls wieder versucht sein, die Regierung abzuwählen.
Im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst will die Gewerkschaft Verdi ab heute ihre Warnstreiks in Baden-Württemberg massiv ausweiten. Wo genau in den nächsten Tagen Streiks drohen, fasst Jenny Bayern aus unserer Wirtschaftsredaktion zusammen.
Heute gibt es zum Beispiel Warnstreiks in Münsingen bei der Stadtverwaltung und in den Kitas. In Metzingen gibt es Warnstreiks bei der Stadt und den Stadtwerken. In Heilbronn sind unter anderem das Jobcenter und die Stadtwerke inklusive Verkehrsbetriebe betroffen. Morgen soll es unter anderem Warnstreiks in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes in Karlsruhe sowie den SLK-Kliniken Heilbronn, Plattenwald und Löwenstein geben. Am Mittwoch will Verdi dann in Stuttgart das Jugendamt und die Kitas bestreiken. Außerdem die Stadtverwaltungen in Albstadt, Balingen und Hechingen. Am Donnerstag finden laut Gewerkschaft die vorerst letzten Warnstreiks statt. Betroffen sind dann der gesamte öffentliche Dienst im Landkreis Ludwigsburg und Baden-Baden. Außerdem soll in Heidelberg bei der Stadtverwaltung und den Sparkassen die Arbeit niedergelegt werden. Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst läuft gerade die zweite Runde. Es geht um insgesamt 2,5 Millionen Beschäftigte.
Die Missbrauchsvorwürfe am Kunstturnforum Stuttgart beschäftigen jetzt auch den Landtag von Baden-Württemberg. Die SPD-Opposition hat eine Anfrage ans Kultus- und Sportministerium gestellt und fordert eine unabhängige Meldestelle für Betroffene. Knut Bauer.
Über die bereits 2021 in einem Brief der ehemaligen Turnerin Tabea Alt geschilderten Missstände ist das für Sport zuständige Kultusministerium nicht informiert worden. Von den Missbrauchsvorwürfen habe das Ministerium erst vor 4 Wochen aus der Presse erfahren, heißt es in der Antwort auf eine SPD-Landtagsanfrage, die dem SWR vorliegt. Für den SPD-Abgeordneten Binder reicht eine interne Aufarbeitung daher nicht aus. Er fordert eine unabhängige Meldestelle und die Verpflichtung, Vorwürfe sofort ans Kultusministerium zu melden. Zumal das Kunstturnforum Gelder des Landes erhalte. Die Fördermittel beliefen sich nach Ministeriumsangaben in den vergangenen 4 Jahren auf mehr als 6 Millionen Euro.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Zehntausende haben am Wochenende in ganz Deutschland demonstriert, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD. Im Fokus dabei Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz, der im Bundestag Stimmen aus der Rechtsaußenpartei in Kauf genommen hatte. Heute ist in Berlin CDU-Parteitag. Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann hat sich ihre Gedanken gemacht.
Friedrich Merz muss sich am Wochenende die Augen und vor allen Dingen die Ohren zugehalten haben. Sonst hätte er den lauten Protest in vielen deutschen Städten, großen und kleinen, nicht überhören können. Macht es nicht mit der AfD. Die Turbulenzen der vergangenen Woche werden sich nicht ganz abschütteln lassen beim CDU-Parteitag heute tief im Westen von Berlin. Eigentlich wollte die Partei nur ihr Sofortprogramm vorstellen für den Fall, dass sie nach der Wahl eine Regierung anführt. Eigentlich sollte es vor allem um die Wirtschaft gehen. 5 Stunden, zack, zack, seht, so effektiv ist die CDU, so der Plan. Aber nun hat der Unionskanzlerkandidat die Brandmauer zur AfD angekratzt. Die Wahlkämpfer der CDU haben das zu spüren bekommen vor Ort an diesem Wochenende. Aber ich bin mir sicher, die Delegierten und die Parteispitze werden sich kurz auf einen anderen Planeten beamen. Selbstgewiss, geschlossen, als wäre nichts gewesen. Denn niemand will gefährden, dass die Union wieder regieren kann. Glaubwürdigkeit ist kein Punkt im Sofortprogramm.
Gedanken zum CDU-Parteitag von unserer Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.